Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit Birgit Kolkmann.
Und dazu herzlich willkommen. Die Ukraine als Zankapfel zwischen Ost und West, zwischen Russland und der NATO. Der Konflikt wird täglich weiter aufgeheizt. Besorgniserregend die Äußerungen trotz intensiver Diplomatie. US-Präsident Biden warnt vor einem Weltkrieg und will im Falle einer russischen Invasion keine US-Truppen in die Ukraine entsenden, auch nicht für die Evakuierung von US-Bürgern. Russlands Militär steht mit 100.000 Mann an der Grenze. 30.000 Mann sind in Belarus im Augenblick im Manöver. Rückt ein Krieg tatsächlich näher? Kriegsgefahr in der Ukraine. Wie soll der Westen agieren? Diese Frage stellen wir heute im Wortwechsel an. Stefanie Papst, Sicherheits- und Osteuropa-Expertin und bis vor 2 Jahren hochrangige strategische Planerin im NATO-Generalsekretariat. Wladislav Bjelov, der Direktor des Zentrums für Deutschlandfragen und wissenschaftlicher Direktor des Europa-Instituts der Russischen Akademie der Wissenschaften in Moskau. Katharina Mischenko, Autorin, Übersetzerin und Verlegerin in Kiew. Und Riho Terras, konservativer estnischer Europaabgeordneter und ehemaliger Armeechef seines Landes. Herzlich willkommen an Sie alle. Die Diplomatie läuft auf Hochtouren, ebenso ja auch das Manöver der russischen und belarussischen Armee in Weißrussland mit Truppenzahlen wie zuletzt im Kalten Krieg. Und nun die Warnung des US-Präsidenten vor einem Weltkrieg. Müssen wir uns ängstigen, Frau Papst?
Wir müssen in der Tat Sorge haben. Ich würde sogar sagen, große Sorge haben. Denn wir haben es hier mit einer Macht zu tun, nämlich Russland, die atomar bewaffnet ist und nukleare Waffen auch als operativ-taktische Kriegsführungsoption benimmt.
Riho Terras, Sie waren Armeechef Ihres Landes, Estland. Sie sind jetzt im Europaparlament und beobachten natürlich die Situation genauso aufmerksam wie alle anderen auch. Die baltischen Staaten fühlen sich schon immer besonders bedroht, nicht erst seit dem Hitler-Stalin-Pakt. Wie sieht es im Augenblick aus Ihrer Sicht aus?
Große Sorge, ich kann dazu zustimmen. Natürlich sind wir in einer günstigen Situation, dass Estland und die anderen baltischen Länder Mitglieder der NATO sind und dass deshalb die Umstände unterschiedlich sind, wenn wir das zu Ukraine vergleichen. Aber gleichzeitig ein Krieg in Europa ist immer noch schlecht. Und heute können wir sehen, dass die Truppenstärke da ist, das heißt, die Fähigkeit ist da. Jetzt kommt es darauf an, ob die Wille da ist. Und die Wille ist im Kopf eines russischen Präsidenten. Und so ist es, entweder kommt es zu Krieg oder nicht. Das entscheidet Putin heute.
Dann gleich die Frage nach Moskau an Wladislav Bjelov von der Russischen Akademie der Wissenschaften. Ist da der Wille zur Invasion?
Nein, wir haben die Sorgen, dass die falschen Sorgen vorhanden sind. Da sind auch falsche Vorstellungen. Und in diesem Sinne, ich glaube, dass heute ist der Sinn unserer Diskussion, ist klarzustellen, von wo tatsächlich die Risiken liegen.
Wo liegen die Risiken?
Die Risiken liegen im Westen, im NATO, und das ist ja klar. Russland hat seit 2008 gebeten, die Interessen von Russland im Sicherheitsbereich zu berücksichtigen und kann nicht auf die Kosten von den anderen kommen. Und europäische Sicherheit ist unteilbar und Herr Putin hat das auch vorgeschlagen, das zu besprechen. Wobei ich vermute, dass auch diese Truppen, also von wo die Zahlen kommen, weiß keiner. Es gibt dann auch keine offizielle Bestätigung. Wobei diese stationierten Truppen war eine Einladung mit dem Zwang, auf den Verhandlungstisch zu kommen. Wir haben angefangen, aber parallel dazu, genauso jetzt, was die Kollegen sagen, die Sorgen von dieser Aggression sind so hoch, was aus meiner Sicht falsche Sorgen sind.
Nun wird intensiv verhandelt, die Diplomatie läuft auf Hochtouren. Katharina Mischenko, macht Sie das in der Ukraine ein Stückchen ruhiger, dass da so viel passiert?
Eigentlich ja. Ich finde das ganz richtig, dass Diplomatie jetzt alles Mögliche auf den Tisch bringt, dass die wirklich ganz aktiv läuft und das gibt ein bisschen Sicherheit, muss ich sagen, denn in diesem Schatten des Krieges leben wir ja schon seit 8 Jahren. Es ist nicht mehr so heiß wie in Jahren 2014 und 2015 und trotzdem bekommen wir immer wieder Berichte, dass 1 oder 2 Soldaten im Osten gestorben sind. Und deshalb ist es schon eine Beruhigung, aber in einem sehr traurigen Hintergrund.
Frau Papst, Sie haben gerade eben gehört, die Bedrohung sieht Wladyslaw Bjelow in der NATO vom Westen. Wenn wir ganz einfach mal schauen, was steht da gegeneinander, wer bedroht wen mit welchen Waffen, ist das ausgewogen?
Lassen Sie mich die Frage mal von einer anderen Seite betrachten. Also mir kommt die Situation manchmal ein bisschen so vor, als wären wir alle in einem gemeinsamen Miethaus. Und eines Tages steht Ihr Nachbar vor der Tür und sagt, ich fühle mich bedroht, hier ist meine Schlägertruppe und wenn du jetzt das nicht tust, was ich gerne möchte, dann werden wir hier weiteres Unheil anrichten. Das ist ja das, was letztendlich die Kernaussage des russischen gegenwärtigen Unterfangens ist. Und da stellt sich natürlich die Frage, ist der Westen in irgendeiner Form Ursache des verletzten Sicherheitsbewusstseins, der Sicherheitsbedrohung, die Russland empfindet? Also sind wir da ursächlich irgendwie mitverantwortlich? Und diese Frage kann ich nur von mir weisen. Die NATO ist ein Bündnis von demokratischen Staaten. Seit sie besteht, hat sie keinen einzigen Angriffskrieg, schon gar nicht gegen Russland, jemals angedacht, noch durchgeführt. Also wir haben eine eher auch kurze Grenze oder eine schmale Grenze mit Russland. Die Frage, die ich mir wirklich stelle, ist, wie kommt jemand wie Präsident Putin dazu, nachdem er auch lange also mit der NATO eine strategische Partnerschaft eingegangen hat, zu der ich übrigens später noch gerne was sagen möchte, um sich dann einfach umzudrehen und zu sagen, so jetzt fühle ich mich bedroht, ihr seid die Ursache und wenn ihr jetzt nicht tut, was ich gerne möchte, dann bedrohe ich euch. Und das ist in der Tat eine sehr missliche Haltung.
Da können wir gleich Herrn Bjelow noch mal fragen. Tatsächlich hat sich ja die NATO nach dem Ende des Kalten Krieges ausgeweitet und einige der früheren Warschauer Paktstaaten gehören jetzt zur NATO. Das heißt, das Gebiet der NATO hat sich nach Osten erweitert. Aber muss man das als Bedrohung sehen?
Also zuerst die herzlichen Grüße aus den Ende der 90er Jahren von Jugoslawien. Die jugoslawischen Bürger bedanken sich für NATO-Hilfe und für viele Bomben, die dann auch runtergeflogen waren. Also Haus hat viele Fassaden. Also lassen wir dann die andere Fassade sehen. Genauso, was der Papst gesagt hat. Okay. Plötzlich sagt was Putin, also eigentlich nicht Putin, Gorbatschow sollte das sagen. Er sagt, ja, wir sind in einem gesamteuropäischen Haus, der Begriff, was Westen damals akzeptiert hat. Aber bitte, so unsere Nachbarn sind herzlich willkommen heißen, aber wir würden nicht gerne sehen, dass in diesen Zimmern auch die MG-Maschinen oder etwas auch steht, was irgendwann auch dann Schüsse hat. Und wissen Sie, wir verstehen nicht, weshalb dann auch die Militärstruktur in unserem Hause auf diesen Etagen, wo wir abgestimmt haben, bitte in diesen Etagen diese Infrastruktur nicht haben und wenigstens, dass unsere Nachbarn nicht bedroht werden. Aber 1997, da hat er auch schon anders das dargestellt. Ja, wir haben einen RF-NATO-Beirat, wir verstehen uns, aber gleichzeitig beobachtet Russland und 2007, 2008 hat schon auch Russland gesagt, es geht nicht, wo es dann auch Infrastruktur mit den Mitgliedern an die Grenze kommt und das ist auch die Grenze nicht so klein, wenn wir die baltischen Staaten nehmen, wenn wir noch was Russland nehmen und unsere Verbündeten. Und da sagt eigentlich Russland, Moment mal, wir haben seit Jahren darüber gesprochen, dass auch dann Sicherheit sieht ein bisschen anders aus. Ich möchte Russland auch an der Sicherheitsstruktur teilnehmen, die demokratisch und so weiter heißt. Und dass es der NATO so auch Allianz von Demokratien ist, naja, da sollten die Iraker, Afghaner, die Libyen und wer schon die Syrien, einfach das auch schriftlich bestätigen mit den Flüchtlingen, von wo sie fliehen, ob dann von den anderen und so weiter. Aber wie gesagt, Russland hat gebeten, miteinander mit NATO-Staaten, ob das bilateral oder dann über Brüssel oder Washington, doch noch einmal die Besorgnisse zu besprechen, die auch Russland hat, wie dann die baltischen Staaten, Polen, Rumänien, Bulgarien und die anderen, genau geht das auch Russland an. Und das ist jetzt unser Problem, ob wir miteinander darüber sprechen können.
Herr Terras, können Sie die Besorgnis Moskaus, wie sie gerade Herr Bjelow noch mal dargestellt hat, verstehen?
Es ist ein irrsinniges Gespräch. Ich kann es nicht logisch überhaupt verstehen. Die demokratischen Länder haben Recht, alle, auch Estland mit 1 Million Einwohnern, hat Recht, selbst zu bestimmen, in welchen Bündnissen die beitreten wollen oder nicht. Es hat nicht mit Sicherheit zu tun. Es hat mit Wille der Nation zu tun und gewählten Politiker, die das dann durchführen.
Also Sie sprechen jetzt die Souveränität der Staaten an, das können wir gleich auch noch mal genauer darauf eingehen. Die Frage ist, können Sie verstehen, dass Russland sich in seinen Sicherheitsinteressen eingeschränkt fühlt?
Bedroht fühlt?
Ja, natürlich.
Wieso? Wenn wir jetzt die Truppenstärke gucken, was wir heute in Europa haben, dann ist NATO eigentlich gar nicht für Krieg bereit. Man kann es sehen, in jedem Land fängt man an, erst zu investieren, weil Russland sich so aggressiv verhält. Wenn wir gucken, wo? 100.000 Soldaten an die ukrainischen Grenze sind da. Krim wurde erobert, vor 8 Jahren.
Nein.
In Donetsk ist wo Krieg. In Georgien wurde Krieg geführt. Moldawien ist okkupiert. Weißrussland ist heute durch die 30.000 russischen
Soldaten
protestieren. Okkupiert.
Welche Moldawien ist okkupiert? Ich bitte Sie.
Es geht um die Truppen in Transnistrien.
Um Truppen in Transnistrien, aber nicht Okkupation. Keine Annexion. Ich bitte Sie dann korrekt
Was ist der Unterschied, wenn die Truppen da sind und die Entscheidung der moldawischen Regierung da nicht durchgeführt
können
werden.
Können wir vielleicht zu dem aktuellen Konflikt in der Ukraine und an der Grenze zur Ukraine zurückkommen? Herr Belov, da stehen 100.000 Soldaten, ja, die stehen auf der anderen Seite, aber nicht auf Seiten der NATO.
Doch, also es gibt dann auch, was macht Bundeswehr in Estland? Moment mal.
Ja, gerade 350 Leute dazugekommen.
Was macht die Infrastruktur von NATO in Estland? Da kann man, wissen Sie, wie schnell die Rakete von Estland nach St. Petersburg fliegt? Eine Minute, 200 Kilometer.
Und Sie denken, dass Estland nicht erlaubt ist, Waffen zu haben?
Ich spreche dann auch von Souveränität. 100%, Sie dürfen das machen. Aber jetzt, worüber Putin spricht, er spricht von Infrastruktur, die in bestimmten Fällen sofort gegen Russland angewendet wird. Deshalb ist ein kleiner Vergleich, ganz
welche,
kurz.
Welche Infrastruktur
Kuba,
sprechen Sie denn?
Kuba und Russland mit den bestimmten Infrastrukturen, Militärinfrastruktur. Was sagen die Amerikaner? Um Gottes Willen nicht. Russland sagt, ich habe keine Absicht, was gegen Amerika zu machen. Amerikaner sagen, egal, das ist militärische Infrastruktur. Das gilt auch für baltische Staaten. Egal, was dort passiert.
Baltische Staaten haben keine amerikanische Infrastruktur. Die haben NATO, das heißt eigene Infrastruktur, eigene.
Mit Bundeswehrsoldaten, mit britischen Soldaten, man macht schon, egal.
Also, nun würde ich gerne
gesagt,
dazwischen fragen, Ich würde ganz gerne nochmal versuchen herauszuarbeiten, was steht eigentlich gegeneinander. Frau Babst, Sie als langjährige Analystin bei der NATO wissen auch über die Zahlen der Bewaffnung sicher sehr gut Bescheid. Ja. Es hört sich gerade so an, als würde die NATO Russland mit Raketen bedrohen, die sehr schnell St. Petersburg erreichen können. Wie ist es denn eigentlich umgekehrt? Ja. Können denn russische Mittelstreckenraketen und wenn ja, wie viele auch westliche Großstädte jederzeit erreichen und vernichten?
Also wir haben in den letzten Jahren ja beobachtet, wie Russland sein militärisches Arsenal modernisiert hat, wie es große Übungen geplant und durchgeführt hat. Im Übrigen auch auf welcher Basis, also auf welchen Szenarien diese Übungen durchgeführt worden sind. Und wir wissen eigentlich sehr, sehr gut, wie die russischen Fähigkeiten im konventionellen, aber auch im nuklearen Bereich sich weiterentwickelt haben. Sie sprachen auf Mittel- und Kurzstreckenraketen. Sie sprachen mich darauf an, ja, wenn ich da beispielsweise an die Iskander denke, das sind Mittelstreckenraketen, die Russland im Kaliningradsker Oblast stationiert hat. Und die haben eine Reichweite, die innerhalb von wenigen Minuten Berlin oder Paris oder jede andere europäische Hauptstadt erreichen können. Das ist nur ein Beispiel, aber ich denke, worum es doch eigentlich jetzt gehen sollte, ist, dass wir einen Modus operandi finden, wo wir beide, also Russland und auch also die EU- und NATO-Mitgliedschaften, erstens mehr Berechenbarkeit und Transparenz in unseren militärischen Übungen walten lassen und eine Art von, wenn Sie so wollen, Cordon sanitaire versuchen zu errichten, um möglichst eben sehr riskante Zwischenfälle militärischer Art zu verhindern. Denn bei der Truppenkonzentration, die Russland gegenwärtig wirklich entlang des Südens, also im Schwarzen Meer, entlang der ukrainischen Grenze und jetzt auch noch in Weißrussland, ist das Risiko natürlich sehr, sehr hoch, dass dort es auch zu eskalatorischen Zwischenfällen kommen kann, die dann außer Kontrolle geraten.
Hm. Und meines Erachtens ist es lächerlich zu denken, dass 350 deutsche Soldaten Russland angreifen werden. Das ist doch in sich absolut lächerlich. Genauso
es ist egal,
600 britische Soldaten.
Egal, wer provoziert.
Es gibt keine Raketen der NATO in den baltischen Ländern. Wenn es da einige geben würde, dann würden wir die selbst kaufen. Und das Recht hat jedes Land. Aber heute gibt es die nicht.
Ich möchte,
Das ist ein Irrsinn. Aber Sie haben da vorher gesagt, dass es um Ukraine geht. Ich glaube überhaupt nicht, dass es um die Ukraine geht. 2008 hat Putin schon gesagt, dass Ukraine kein selbstständiges Nation ist, Ukrainer, und dass er die Sicherheitsordnung in Europa umgestalten würde. Und das geht jetzt gerade. Ein Land mit einem Bruttoinlandsprodukt von Holland versucht, den ganzen Welt zu zeigen, wie stark die sind, obwohl die wirtschaftlich gar nichts im Hand haben.
Lassen Sie uns nochmal zurückkommen, Herr Deras, auf die Idee von Frau Papst, einen Cordon sanitaire möglicherweise zu schaffen. Also ich könnte jetzt vielleicht auch etwas flacher sagen, Pufferzone. Frau Mischenko, und ich möchte Sie gerne wieder ins Gespräch ein bisschen hineinholen. Aus Sicht der Ukraine, können Sie sich vorstellen, dass die Ukraine so etwas wie eine Pufferzone sein könnte?
Genau, ich wollte zu dieser Beziehung NATO-Ukraine auch was sagen. Und zwar habe ich heute nochmal die Zahlen geprüft. Vor dem Konflikt, also vor dem Krieg 2014, gab es in der Ukraine ungefähr 18% der Bevölkerung, die für den NATO-Beitritt waren oder für irgendwelche Art der Integration. Jetzt sind es ungefähr 60%. Und das ist zu der Frage, von welcher Seite die Drohung kommt. Also früher waren die Ukrainer ziemlich skeptisch der NATO gegenüber. Und jetzt sehen sie diese Mitgliedschaft oder Annäherung oder eine Art Integration als eine Möglichkeit, sich zu schützen. Und das ist ganz wichtig. Und auch in ihrer Diskussion sehe ich, dass es einen großen Bedarf gibt, miteinander zu sprechen und diese Fragen der Sicherheit, der NATO-Erweiterung und weiteres nochmal auszudiskutieren, aber die Ukraine gibt es in dieser Diskussion irgendwie nicht, obwohl die unmittelbare Gefahr jetzt auf unserem Territorium am realistischen ist, sag ich mal so. Vielleicht bleibt sie nicht nur hier, aber die Ukraine ist irgendwie auf jeden Fall schon sehr verletzbar und sehr exponiert. Und da sehe ich auch ein Problem, dass die Ukrainer, und ich muss nochmal erwähnen, es sind 40 Millionen Einwohner, irgendwie zu einem Instrument der Erpressung geworden sind. Warum muss man unsere Alltagsruhe nehmen? Warum müssen wir unter dieser Lebensgefahr permanent stehen, damit jemand mit Putin spricht? Also diese Logik finde ich an sich ziemlich unhuman, sehr objektivierend der Ukraine gegenüber und eigentlich falsch. Natürlich kann man geopolitisch Fragen diskutieren und muss man das machen. Und es gibt vieles, was nach dem Zerfall der Sowjetunion vielleicht nicht so ganz reflektiert wurde und die westliche Politik und der neue Kalte Krieg. Also es gibt ganz viele Themen. Aber warum werden wir dafür instrumentalisiert? Es sind ja menschliche Leben. Es gibt keine Drohung von Russland, aber irgendwie sind 14.000 Menschen schon umgekommen in diesem Konflikt. Und es gibt 1,5 Millionen Flüchtlinge, Binnenflüchtlinge meine ich. Mhm. Denken Sie bitte an diese Zahlen. Und ich finde das in diesem Sinne sehr problematisch, dass die Ukraine so im Zentrum des Konfliktes steht, aber irgendwie wird über ganz andere so Metafragen gesprochen, wie NATO-Erweiterung und Russlands Bedrohung oder Russlands Gefühl, bedroht zu sein.
Ja, Herr Bieloff, vielleicht dazu, bitte.
Moskau. Also vielen Dank für mich, dass Sie von Menschen gesprochen haben. Dann, ich bin russisch-ukrainische Familie, meine Frau ist Ukraine, wir haben die Verwandten im Westen Ukraine. Zurzeit haben wir keine Möglichkeit, die zu besuchen, besonders ich. Ich bin jünger als 65, ab 18 bis 65 Jahre alle Russlandsmänner sind prohibited, also in die Ukraine zu kommen. Aber keiner hat die Frage gestellt, wie Krim, der im Februar 1991 selbstständig wurde, völkerrechtlich als ein Staat, der dann auch künftig auch Selbstständigkeit bekommen könnte, irgendwie in der Ukraine gelandet war. 1992 die Verfassung wurde weggenommen. Und was ich nicht hören kann, dass es auch die russischen Soldaten mit Kolben und Bajonetten die Leute in die Wahllokale gedrängt haben und so weiter. Es gab ein Referendum. Wie es dann früher passiert, da sollten wir dann auch doch die Geschichte kennen. Und da sollten wir auch dann die Ukasen von Poroschenko kennen, der dann genehmigt hat, die Flugzeuge, die dann abgeschossen worden waren mit schweren Waffen, die Leute zu töten. Also man sagt Separatisten, aber es gibt die Zivilen. Und natürlich ist unter diesen 14.000, man spricht an einer Seite oder an beiden Seiten, wie viele sind dann an der anderen Seite ums Leben gekommen? Fragezeichen. Wie viele Quadratkilometer hat die ukrainische Armee ab Juni, Juli zurückerobert bei diesen aufständischen Republiken? Fragezeichen. Ich weiß die Antworten nicht. Und im Grunde genommen, was gefährlich ist, wir sprechen von dem aggressiven Putin, Russland, aber Problem liegt an diesen innerdeutschen Grenze oder Konflikt, also keine Grenze, das ist ein Konflikt, wenn plötzlich wieder Februar zu Januar 2015 kommt, wo die beiden Seiten, ich meine jetzt die, ich weiß nicht, wie die Leute dann auch in Republiken genannt werden sollten, ob Landwehr oder Bürgerwehr, also die dann auch, man sagt 35.000, Fragezeichen, wie viel. Wenn es tatsächlich jetzt zu einem Konflikt kommt, was machen wir weiter? Ja, der Konflikt ist in der Ukraine und das ist für mich hochgefährlich. Und vielen Dank, Frau Papst, was Sie gesagt haben, Modus operandi, natürlich, wir müssen jetzt einen ersten Schritt machen und sagen, wir verstehen, was die Risiken mit Militärmanöver bestehen. Dass auch NATO-Manöver sind gegen Russland, die russischen Manöver mit Weißrussland gegen NATO und so weiter. Und das ist hochgefährlich, wenn eine Kanone von der anderen Seite schießt und es ist egal, wie viele Leute an der Grenze stehen. Eine Person, 600 oder 600.000, also Fragezeichen. Und ich schlage vor, das jetzt zu besprechen, was können wir zurzeit unternehmen, um A, Vertrauen zu kriegen, es zu verstehen, dass wir gegenseitig nicht aggressiv wahrnehmen und dass wir verstehen, dass die Risiken für Europa woanders liegen, aber nicht in diesem Militärkonflikt, wo tatsächlich die Flinte plötzlich schießt.
Auf der anderen Seite, Herr Djelow, Sie haben es gerade angesprochen, an der sogenannten Kontaktlinie, die eine Konfrontationslinie ist im Donbass, da entscheidet sich ja im Moment eine ganze Menge. Und gestern bei den Gesprächen in Berlin im Normandie-Format hat ja der Moskauer Vertreter auch gesagt, Berlin macht da nicht genug Druck. Ja. Kann es sein? Und wir wissen ja nicht, was Putin will. Und vielleicht können Sie uns da ein bisschen auf die Sprünge helfen, dass sich hier im Donbass dieser Konflikt und seine Lösung auch entscheidet. Also möglicherweise auch mit einer Abspaltung dieser Bereiche, dieser sogenannten Separatistengebiete?
Konflikt wird gelöst in der Ukraine. Und das steht im Minsker Abkommen. Territoriale Integrität ohne Krim sollte bestehen bleiben. Also das ist das Ziel von Putin. Also keinesfalls, was ihn, er wird provoziert. Herr Putin, nehmen Sie diese Republiken. Das stimmt, es gibt die Interessengruppen, die provozieren. Aber Putin sagt ganz klar, Donetsk und Lugansk, Bestandteil von der Ukraine, Bestandteil von Minsker Abkommen, da sollte nicht geschossen werden. Und jedes Menschenleben kostet was.
Warum hat Russland da so viele Pässe verteilt? Russische Pässe?
Weil auch die Leute es gewollt haben. Sie fühlen sich das unsicher, weil sie wissen, man sagt...
Aber also, man kann doch nicht einfach kommen und irgendwo Pässe verteilen.
Man kommt nicht. Also die Leute haben das Recht. Also die haben das auch dann bekommen. Und was ich nicht akzeptieren kann, wo einige ukrainische Politiker gesagt haben, dass 2 Millionen Krimbürger sollten in Pullman, also die deutschen Verständnis, in Waggons, in den Zügen nach Russland kommen. Jetzt sagten auch ab und zu die ukrainischen Politiker, da sollten alle, die nicht einverstanden sind, da sollten sie als Bürger nach Russland kommen und da sollte unser Lebensraum sein. Das Wort Lebensraum ist nicht akzeptabel, weil da sind die ukrainischen Bürger, einige sind jetzt auch Russlandsbürger, aber das sind doch ukrainische Bürger und da hat Kiew Februar 2014 provoziert. Das wissen wir. Es könnte das anders sein, ohne Krim, ohne Donbass. Aber man sagt, das war Revolution, das war verfassungswidrig, aber Revolution erklärt das. Und da sollten wir doch wissen, wie das geschehen hat, dass nicht Putin Konflikt in der Ostukraine hervorgerufen hat. Das war Potenzial, das explodierte und das war dann auch Potenzial nicht von Putin, nicht von Russland, das war dann ein post-sowjetisches Konflikt, nicht nur in der Ostukraine, sondern auch in den anderen Republiken und das hat Hunderttausende Menschenleben gekostet, besonders in Mittelasien, sprechen Sie mit Russlanddeutschen, die von Tadschikistan gekommen waren oder sind, was da geschehen hat. Und da durften
Lügen,
Herr Terras.
Ich kann es nicht mehr zuhören. Ich kann es nicht mehr zuhören, dass 20 Minuten über friedliche Putin gesprochen wird und die ganze Welt ist bereit, Russland anzugreifen. Das ist doch Irrsinn. kein Land in Europa will Russland angreifen. Aber Russland ist, wer andere Länder angreift. Putin will die politischen Ziele, die sie die für sich gesetzt hat, die er für sich gesetzt hat, mit militärischen Mitteln zu erreichen. Und es hat auch dazu gebracht, dass heute alle Regierungschefs, eine nach den anderen, nach Moskau gehen, Hut in Hand, und versuchen da mit Putin zu reden. Er hat schon diesen Krieg gewonnen, verbalen Krieg gewonnen, dass alle beieinander, dass er NATO zersplittet hat, dass die Europäische Union zersplittet hat und jetzt mit jedem etwas ausarbeiten will. Das ist doch Irrsinn, zu sagen, dass Diplomatie dann helfen wird. Eine Lösung ist da, 100.000 Truppen abziehen, nach Hause, nach Sibirien zu schicken. Die Soldaten, die heute an der ukrainischen Grenze sind, müssen in die Züge gesetzt werden und zurück zu den Stationierungsorten zu schicken. Das macht der Putin nicht. Wird Ukraine jetzt mit, sage ich mal, 30.000, 40.000 Leuten Russland angreifen?
Das ist Ihr Ernst oder das ist Ihr Unsinn? Sorry, also glauben Sie daran?
Das ist Unsinn doch.
Das was ist Sie Unsinn, erzählen. Deshalb, ja.
Gut, an dieser Stelle, bevor Sie sich weiter gegenseitig Unsinn vorwerfen, möchte ich zwischendurch nur kurz unseren Hörerinnen und Hörern sagen, wer hier miteinander sehr heftig diskutierte. Zuletzt hörten Sie Riho Terras, den konservativen estnischen Europaabgeordneten und ehemaligen Armeechef seines Landes. Er diskutiert mit Wladyslaw Bjelow, dem Direktor des Zentrums für Deutschlandfragen und wissenschaftlicher Direktor des Europa-Institutes der Russischen Akademie der Wissenschaften. Aus Kiew zugeschaltet ist Katharina Mischenko, Autorin, Übersetzerin und Verlegerin, und Stefanie Papst, die Sicherheits- und Osteuropa-Expertin und langjährige Analystin der NATO, ist bei uns. Frau Papst, angesprochen war eben die Zersplitterung der EU und der NATO. Ist das das große Problem? Wir stellen ja hier im Wortwechsel von Deutschlandfunk die Kultur heute die Frage, wie soll der Westen agieren? Ist die Einigkeit das entscheidende Momentum, was zu einer Lösung des Konfliktes auch beitragen kann?
Ja, ganz sicherlich ist es das. Und ich würde sagen, also Herr Putin hat sich auch vor diesem Hintergrund keinen Gefallen getan mit dem Spektakel, das er da in den letzten Wochen angefangen hat zu orchestrieren in Europa. Denn wir sehen ja als Reaktion, dass die Reihen der Verbündeten sowohl im NATO-Rahmen als auch auf der EU-Seite enger geschlossen werden. So, es gibt unglaublich enge und viele Abstimmungen. Es gibt den einen oder anderen Ausreißer, wenn ich da beispielsweise an den ungarischen Präsidenten Orbán denke. Und vielleicht gibt es dann auch die einen oder anderen, die ein kleines bisschen zurückhaltender sind, was beispielsweise Wirtschaftssanktionen angeht. Aber im Großen und Ganzen sehe ich, also, dass sich die Reihen schließen. Und ich sehe sogar, dass sich Partnerstaaten wie beispielsweise Finnland und Schweden jetzt ganz offen in ihren Parlamenten die Frage stellen, ob sie nicht auch eine NATO-Mitgliedschaft anstreben sollen. Das ist eine Debatte, die hätte es vor 2014 nicht gegeben und die hätte es schon gar nicht weit davor gegeben. Das ist auch mit ein Resultat der Aktivität des russischen Präsidenten, der Haltung, die er an den Tag legt. Und ich könnte mir vorstellen, dass sich auch über den europäischen Raum, über die Region hinaus, demokratische Staaten, die Frage stellen, wie gehen wir eigentlich mit einem Nachbarn um, der so unverhohlen militärische Gewalt androht, um politische Ziele zu erreichen? Ist das etwas, was wir grundsätzlich als internationale Staatengemeinschaft tolerieren wollen? Wollen wir so miteinander umgehen, dass wir mit einer sozusagen Pistole an der Brust anfangen, Forderungen zu stellen und dann andere zwingen, darüber zu verhandeln? Und ich denke mal, die Antwort wird weit über die EU und die NATO hinaus eindeutig Nein sein. Und diese Antwort muss allerdings noch ein bisschen stärker konzipiert und diplomatisch ermittelt werden. Aber ich bin sicher, sie wird kommen.
Nun haben wir aber, Frau Mischenko, ja schon lange nicht gesehen, dass so viel Militär aufmarschiert ist. Und dieses Gefühl der Bedrohung, der Blöcke, die aufeinanderprallen, kennen wir seit dem Ende des Kalten Krieges ja gar nicht mehr. Nun wird gesagt, wir sind in einem neuen Kalten Krieg des 21. Jahrhunderts. Wir haben längst einen anderen Krieg, einen hybriden Krieg, der auf der Cyberebene geführt wird und natürlich auch auf der wirtschaftlichen Ebene, Stichwort Gas. Wie würden Sie die Bedrohungssituation da definieren, Frau Mischenko?
Ja, vielleicht kann man sie als hybrider Frieden definieren. Es ist ja klar, dass der Krieg in Europa schon seine Spuren hat. Denken wir an das an die holländische Flugmaschine MH17. Denken wir auch an diese Cyberattacken, die ab und zu passieren. Auch bei uns in der Ukraine gab es vor ein paar Wochen eine. Aber auch während der heißen Zeit des Krieges, also in den Jahren 15, vielleicht 16, ich weiß das nicht mehr, gab es auch Infrastrukturangriffe in der Westukraine, also da, wo es möglich ist. Da wird angegriffen. Und natürlich leben wir jetzt auch in einer interessanten Zeit im Sinne der Information. Und da wird über Propaganda gesprochen oder über die Postwahrheit oder Fake News. Also all das hat sich in den letzten Jahren sehr intensiviert. Ja, wahrscheinlich ist es heute auch eine Form des Krieges. Also es ist nicht mehr nur Militär. Oder eher Militarismus als Logik und auch als politische Logik hat sich einfach in allen Bereichen verstreut.
Die beiden Präsidenten, Ministerpräsidenten in Berlin haben gestern mehr Druck, mehr Engagement von Deutschland auch gefordert. Sehen Sie das vor allen Dingen im militärischen Engagement oder eben auch im wirtschaftlichen Bereich? Nochmal Stichwort Nord Stream 2. Wäre das ein großes Druckmittel?
Das ist schon ein großes Druckmittel, aber ich verstehe, dass es schwierig ist für Deutschland, da Entscheidungen zu treffen, weil die fast zu 50% an russischem Gas abhängig sind. Es ist eigentlich eine Geiselnahmesituation mit Erpressung. Ich will so 100 Millionen Dollar, ich nehme eine Ukraine Geisel und sage, wenn sie das oder das nicht tun, dann greife ich Ukraine an. Und dann zeige ich auch erstens sein kleines Finger abzuschneiden, Krim, dann noch was, sage ich mal, Südossetien und so weiter. Schritt bei Schritt will er die Ziele erreichen. Und das ist doch klare Erpressung. Wir können da nicht einfach stehen und über Diplomatie reden. Gerade sind die Olympischen Spiele. Wenn Russland mit uns Eishockey spielt, dann können wir nicht Eiskunst laufen rumherum und versuchen, da irgendwelche diplomatische Mittel einzusetzen. Wir haben das schon alles probiert, aber Putin versteht nur militärische Macht.
Darf ich
was sagen? Herr Bierhoff, dazu bitte.
Wirtschaftliche Macht.
Also ich bin gegen Propaganda. Also was Sie gesagt haben, dass Putin gedroht hat, womit denn? Hat er was gesagt? Hat einen Appell gemacht, hat Ultimatum gestellt, er hat 100.000 stationiert, souverän an der Grenze. Und NATO hat das richtig verstanden. Oh, der droht doch, Putin schweigt, er sagt nein. Also das ist mein Recht und hat, also am 20. Februar hat er versprochen, dass Manöver zu Ende kommen. Er hat Recht, er hat, Moment mal, weshalb nach Sibirien, Woronisch, ein schönes Gebiet. Das ist eine Übung. Welche Übung, man fragt Putin, eine Übung, aber keine Drohung. Dann
also
weiter.
Herr Bierhoff, werden wir dann sehen am 20. Februar, dass der Abzug beginnt
das ist
auf der 100.000?
Ja, genau so, da wird es dann zugeführt. Das Schlimmste, was dann auch die nächste Nachricht heute nach dem 20. Februar gekommen ist, US-Präsident Joe Biden warnt von einem Weltkrieg, Dänemark erhöht als erstes NATO-Land offiziell seine Gefechtsbereitschaft. Es sieht so aus, dass auch Westen, also insgesamt Westen, sich als eine Mauer stammen, ja, Sie kennen das auch bei Rugby, wie sie sich dann auch immer dann heißen, wer sich bereit, dann auch zu kämpfen. Und NATO gibt alle Szenarien, dass es auch quasi dem Putin gehören. Nichts von Russland, alles wird von NATO zusammengestellt, wie was und wann gemacht wird. Und das ist hochgefährlich.
Okay,
und
Herr Bierhoff, ich würde gerne noch mal kurz
zusammenfassen. Und das ist das Problem. Das okay. ist Problem. Das genau was jetzt mein estnischer Kollege und unser estnischer Kollege da sagt, das ist genauso Propaganda. Das staunt mich, dass Frau Mischenko von 60% für NATO
anhängen haben.
Also bei dieser
Frage.
Propaganda ja? wäre 100% gewesen. Okay. Also eigentlich, ich
Herr
bin
Herr
sicher, dass
gestatten
es
Sie eine Frage des Kollegen Terras.
Ja, ja.
Bitte, Herr Terras.
Hat Putin in München in der Sicherheitskonferenz 2008 gesagt, dass Ukraine kein selbstständiges Land ist? Hat er
also
das gemacht oder hat er das nicht?
Er hat gesagt, dass Ukraine ein souveräner Staat ist, weil unter dem Einfluss
Nein.
von den anderen
ist,
Staaten befindet.
Und wenn Sie Lügen verbreiten, er hat gesagt, Ukraine
dann,
ist kein Land und Krim gehört
dazu
Russland.
Dazu hat er 2007, Zitat. Meinen Sie 2007, aber nicht 2008?
Ja. Ja.
2007.
Ja, genau.
Da hat er was anderes gesagt. Okay.
Es gibt ja ein schönes Zitat des früheren US-Sicherheitsberaters Brzezinski, der gesagt hat, Russland ohne die Ukraine ist ein großes Land, Russland mit der Ukraine ist ein Imperium. Gilt dieses? Dann würde die logische Konsequenz heißen, Russland muss die Ukraine bei sich haben.
Nein, also wir sprechen dann von einem Raum. Und von einem Raum, ja, also Russland integriert mit, ist bereit, mit allen zu integrieren, aber was Russland möchte, dass auch bei diesen Grenzen es ein sicherer Raum ist, wo es tatsächlich nicht die Diskussionen steht, wer wen angreifen kann. Das hat Putin gemeint und niemals hat er Souveränität von Ukraine, von der modernen Ukraine in Zweifel gestellt.
Okay, das ist eine klare Aussage, Herr Bjelov. Ich möchte nur noch mal kurz zurückkommen auf das, was er eben zwischendurch so ein bisschen ist vielleicht verloren gegangen. Können wir davon ausgehen, dass am 20. Februar oder ab dem 20. Februar die 100.000 Mann an der Grenze zur Ukraine abgezogen werden und auch die nach den Manövern in Belarus, die 30.000?
In Weißrussland ja. Ob das auch dann jetzt an der ukrainischen Grenze passiert, ich sage nein. Oder ich weiß nicht weshalb, weil wenn es sofort geschieht, der Westen sagt, der hat gemacht, was wir verlangen und da haben wir jetzt einen Einfluss auf ihn. Sorry, aber das ist eine idiotische Situation. Weil alles, was Putin macht jetzt, gut oder schlecht, der Westen schlecht, das ist Putin gut, das haben wir gemacht. Und das ist gefährlich.
Frau Papst, ich würde gerne noch mal so auf die gesamte geopolitische Situation schauen. Im Augenblick sprechen wir über die Ukraine, da stehen die 100.000 Soldaten. Wir sprechen über Donbass. Wo aber ist Russland, die russische Regierung, der Präsident dabei, möglicherweise seine Macht auch noch weiter zu zementieren oder die Sicherheitsverhältnisse zu verändern. Wie sieht es aus, zum Beispiel in der Arktis mit den Rohstoffvorkommen? Wie sieht es aus in Afrika? Wir reden auch oft über Mali, russische Söldnertruppen sind dort. Was passiert in diesen Ecken der Erde?
Russland hat vor einigen Jahren angefangen, sehr systematisch seinen Einfluss mit Hilfe vor allen Dingen von Militärkooperationen, aber auch, Sie sagten, die Wagner-Truppen gehören dazu, ganz sicherlich auch von wirtschaftlicher Kooperation in vielen Bereichen der Welt auszudehnen. Es hat ein relativ großes partnerschaftliches Netzwerk geknüpft und es hat sich vor allen Dingen an strategischen wichtigen Punkten in Afrika, wenn Sie so wollen, engagiert. Das gilt aber auch für die Arktis. Wobei das noch eine etwas andere Story ist, weil Russland ist ja Mitglied im Arktischen Rat und in anderen Regionalforen und spielt dort, ich muss das sagen, auch durchaus noch eine etwas zurückhaltendere, kooperativere Rolle, also in diesen Regionalforen. Aber es ist ganz eindeutig, dass alles, was russische Außen- und Sicherheitspolitik in den letzten Jahren betrachtet, unter dem Primat des Make Russia Great Again Agenda gestaltet wird. Oder wie eine russische Kollegin neulich zu mir sagte, der Rebuilding von Reputation. Russland möchte sich als Großmacht wieder reetablieren. Dazu gehört natürlich das Konzept von Einflusszonen. Das ist die Debatte, die wir gerade jetzt haben. Dazu gehört aber vor allen Dingen auch die strategische Partnerschaft mit China. Wenn ich da einen letzten Satz zu sagen darf, ich fand die Erklärung von Präsident Putin und seinem Kollegen Xi vom 4. Februar also ziemlich tough, weil der Anspruch, der in dieser gemeinsamen Erklärung deutlich geworden ist, ja eigentlich nichts anderes heißt als wir, Russland und China, wollen eine andere Weltordnung und ihr westlich-liberale Welt, ihr habt eigentlich keine Zukunft mehr in dem Modell, was wir eigentlich uns für die Zukunft der Welt vorstellen. Und ich denke, das sind alles Teile eines größeren Puzzles. Das ist nicht von heute auf morgen gekommen. Das ist, wie der General Terras sagt, auch eine längere Entwicklung, die irgendwann ihren Anfang genommen hat. Aber auf unserer Seite muss man sicherlich auf westlicher Seite auch ein Stück weit selbstkritisch festhalten, dass wir diese Puzzleteile nicht alle kohärent so begriffen haben und auch vielleicht nicht immer schnell und effektiv genug darauf reagiert haben.
Wie effektiv kann man denn reagieren?
Also mir fällt beispielsweise der 2008, also der Feldzug Russlands in Südossetien natürlich ein. Auch da gab es eine relativ rasche, heftige, wenn Sie so wollen, westliche diplomatische Initiative, die von dem damaligen Präsidenten, dem französischen Präsidenten Sarkozy angeführt wurde. Und nach relativ kurzer Zeit wurde eigentlich das Interesse daran geringer. Die westlichen Staaten und ihre Regierung gingen so ein bisschen wieder zur Tagesordnung über. Und man hat dann sehr allgemein jetzt von mir eigentlich formuliert, den Status quo akzeptiert. Also nicht auf dem Papier, aber doch de facto eigentlich. Und nächstes Beispiel, die russische militärische Intervention zugunsten des syrischen Diktators Assad. Auch von der hat man sich ein Stück weit überrumpeln lassen, hat sie zur Kenntnis genommen, aber hat nicht wirklich gegengehalten. Also weder diplomatisch noch militärisch oder mit anderen Mitteln.
Also der Westen bleibt nicht richtig dran.
Nein, wir bleiben nicht richtig dran. Wir sind zum Teil sehr reaktiv gewesen. Und wir sind eigentlich, wie ich finde, immer noch ein Stück weit in der reaktiven Ecke und versuchen jetzt erst mühsam aus dieser wieder herauszukommen, um Herrn Putin deutlich zu machen, das Spiel geht nicht nach seinen Spielregeln.
Ich möchte jetzt gerne noch einmal, bevor Herr Bjelloff zu Ihnen kommen, möchte ich bei Frau Papst nochmal nachfragen. Wenn wir rauskommen aus der reaktiven Ecke, also agieren, und agieren kann ja auch bedeuten, dass mehr Kooperation vielleicht das Gebot der Stunde ist. Zum Beispiel Russland, das ja ganz auf fossilen Energieträgern und Verkauf von fossiler Energie auch setzt und seine Macht generiert, mit hineinzunehmen in die große Transformation hin auch zu erneuerbaren Energien. Also diese Prozesse gemeinsam zu machen und damit die Sicherheit auf der ganzen Welt auch zu stärken. Wäre das eine Vision, Frau Papst?
Also es gibt durchaus wichtige Themen, globale Themen. Dazu gehört auch das, was sie gerade angesprochen hat, wo man idealerweise mit Russland zusammenarbeiten sollte. Aber das setzt voraus, dass Russland nach fairen Spielregeln spielt. Das setzt voraus, dass Russland seine Politik der militärischen Einschüchterung, der hybriden Kriegsführung und anderer Dinge einstellt. Also sie können nicht, sorry, wenn ich das jetzt mal so ein bisschen mit einem anderen Vergleich versuche, sie können nicht mit dem Paten auch noch hinterher sozusagen eine nette, schöne Transaktion irgendwie machen. Also entweder Russland wird ein Teil der internationalen Ordnung, mit dem man auch globale Probleme konstruktiv und nach vorne denkend lösen kann. Oder es verhält sich so wie im 19. Jahrhundert und da sitzt jemand und sagt, ich will aber jetzt unbedingt meine Einflusssphären behalten und ansonsten will ich eigentlich nichts von euch. Und das ist eine Grundhaltung, eine Grundsatzhaltung. Und ich fürchte, dass wir sie mit diesem russischen Präsidenten nicht wirklich ändern können.
Herr Bjelloff, Großmachtsdenken oder Aufbruch in die Moderne gemeinsam, ist das denkbar?
Der Westen sollte aufhören, auch nach seinem Modell oder Vorstellung Russland zu bewerten. So viele Stereotypen und Archetypen wie in den letzten Zeiten habe ich noch nicht gehört. Also man zwingt durch Massmedien die Leute daran zu denken, Russland so ist. Und das ist falsch und das ist das Schlimmste. Ein böses Russland ist notwendig für NATO, ist notwendig für bestimmte Leute, die dann auch Russland in innenpolitischen Zielen anwenden. Hier ist der Feind. Moment mal, also bitte aufhören und so weiter. Frau Papst hat heute sehr viele interessante Gedanken, konstruktive Gedanken geäußert. Vielen Dank, Frau Papst. Sie waren heute sehr konstruktiv. Also ich werde nicht für Arktis oder für andere Dinge sprechen. Wir sprechen von Konkurrenz von Standorten, wirtschaftspolitisch, kulturell, historisch, sozialökonomisch. Und wo Russland jetzt ein Konkurrent geworden ist, dann versucht man auch mit nicht immer korrekten Mitteln Russland ein bisschen zu schwächen, zu beseitigen. Und man spricht immer von Großmacht als Militärmacht. Falsch. Wir sind kulturelle Macht. Wir sind auch eine Macht von dem Territorium, von der Lage, auch von der Wirtschaft. Gas können Sie dann auch vergessen. Also Russland liefert auch LNG und um für Herrn Rödgen und für wen zu verstehen, bisher Gas wird gebraucht, der kommt dann egal, also über welche Wege, kommt nach Europa. Also Gaswaffe ist völlig falsch. Umgekehrt, Westen droht Russland Hand zu drehen, nicht umgekehrt. Aber wie gesagt, vielen Dank für Frau Papst. Es gab genug heute konstruktive Vorschläge. Und das wäre dann auch die Diskussion, dass ich gerne mit allen, nicht heute nur, also das nicht ich, sondern die anderen, was wir in der Richtung das führen. Vielen Dank.
Mhm. Frau Mischenko dazu vielleicht.
Ja, ich würde sagen, dass die Logik des Kalten Krieges endlich verschwinden soll. Und das wäre vielleicht eine Basis für eine neue Vision, wo die Welt nicht polarisiert ist, sondern wirklich irgendwie einheitlich, so viel das möglich ist, zugegeben. Und diese autoritäre Internationale, die Herr Putin im Moment unterstützt, die, ich weiß nicht, wie sie in diese globale Vision reinpasst, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass sie eher jetzt im Trend ist als, sag ich mal, westliche Demokratien, die nicht immer sich wirklich schützen können oder vielleicht die sich jetzt nicht so ganz vorstellen, wie sie sich weiter durchsetzen und ob sie das machen. Und diese Neigung zu Autoritarismus, zu diesem auch hochtechnologischen, revisionistischen Autoritarismus, die finde ich ziemlich gefährlich und für die ganze Welt. Und wir sind vielleicht noch am Anfang dieser Tendenz. Aber ich möchte mich natürlich irren.
Herr Terras dazu.
Ich hoffe, dass es eines Tages eine schöne, reiche Russland gibt, der nicht die Nachbarn angreift. Heute sehe ich das aber nicht, weil kein normales Land bringt so 100.000 Soldaten an die Grenze eines anderen Landes, einfach so, um spazieren zu gehen. Natürlich wollen die dann nicht zurückgehen. Und wie Herr Bilow sagte, wir können die nicht mehr wegziehen, weil dann Putin blöd aussieht. Ich glaube, er sieht blöd aus, weil er die Truppen da hingeschickt hat. Und das ist eine Politik, die NATO-Länder, europäische Länder nicht akzeptieren werden. Und Einigkeit der NATO, Einigkeit der Europäischen Union in den Sanktionen wird auf jeden Fall Wirkung haben. Und Putin wird wieder alleine in Kremlin sitzen, wenn er so weitermacht. Aber eines Tages hoffentlich versteht auch das russische Volk, der jetzt gerade im Gefängnis sitzt, meistens die, weil alle, die etwas gegen Regime sagen, im Gefängnis sitzen. Deshalb verstehe ich auch, dass Herr Belov hier für die Putins Ideen steht, weil ansonsten werde er verhaftet und in nach Gefängnis gesetzt, wie es mit allen, die gegen Putin sprechen, passiert. So, ich würde sagen, ein demokratisches Russland wäre ein Ideal. Heute leider sehe ich dieses aber nicht. Und deshalb müssen wir westliche Länder sehr stark zusammenhalten, ökonomisch und militärisch, damit wir nicht erpressbar sind.
Noch ist die Zeit der Diplomatie und lassen Sie uns zum Schluss eine kurze Runde machen vor der Reise des Bundeskanzlers nach Moskau Anfang der kommenden Woche, nach Moskau und nach Kiew. Von der Bundesregierung wird ja ein besonderes Gewicht auch verlangt, von vielen auch eine Neubewertung der Russlandpolitik. Frau Papst, was erwarten Sie von dem Besuch von Scholz und wie sollte er agieren als Vertreter des Westens bei Putin?
Also ich beneide Bundeskanzler Scholz nicht. Ich glaube, es wird eine sehr schwierige Mission. Er kann natürlich versuchen, seine Punkte zu machen. Das wird er ganz sicherlich, wie alle anderen, die auch bei Herrn Putin waren oder mit ihm gesprochen haben. Ich denke da vor allen Dingen an den französischen Präsidenten oder auch an Joe Biden. Aber wenn er nichts aus der Sicht des russischen Präsidenten an ernsthafter Verhandlungsbereitschaft zum Thema NATO-Erweiterung im Gepäck hat, fürchte ich, dass Herr Putin ihn genauso auflaufen lassen wird, wie er das mit allen anderen gemacht hat. Man kann natürlich versuchen, immer wieder an Präsident Putin zu appellieren. Das tun wir jetzt alle, fast schon ein bisschen, als säßen wir in einer psychiatrischen Sitzung. Seit Wochen tun wir das und appellieren an ihn. Aber er muss auch begreifen, also dass irgendwann auch, denke ich mal, die diplomatischen Bemühungen ein Ende finden. Und dann, nun ja, also dann werden wir einfach ein Stück weit auch unsere Sanktionspolitik weiter verfolgen müssen, denke ich. Aber nur der reine Appell wird nicht ausreichen.
Herr Terras.
Ich erwarte, dass Bundeskanzler den Putin sagt, dass auch Deutschland mit der wirtschaftlichen Macht hinter den Werte steht, was für Europa und für NATO wichtig sind. Ich hoffe, aber ich weiß, dass er es nicht machen wird. Ich hoffe, dass er sagt, dass Nord Stream 2 als ein klares politisches Projekt beendet wird und Deutschland sich umguckt, andere, vielleicht erneuerbare Energien,
so schnell wie möglich aufzubauen, damit die Abhängigkeit von russischem Gas nicht so groß ist, wie es heute ist. Und ich hoffe, dass er auch sagt, dass das NATO bereit ist, zusammen mit allen Alliierten die Allianz zu verteidigen gegenüber aggressiven Russland.
Herr Bjalov, wird Putin mit Scholz ein besonderes Gespräch führen?
Also vielen Dank für, ja klar, und erstens, worauf ich hoffe, aber was nicht passiert, dass auch dann die westliche Gesellschaft ein bisschen sich entgiftet von diesen antirussischen Vorstellungen, was wir auch heute teilweise gehört haben, und meine Einladung für die Zuhörer, so ein bisschen nachdenken, was sie alles bekommen. Also er kommt als souveräner Bundeskanzler, Mitglied von EU, Tandem Berlin-Paris, NATO, PESCO, strategische Autonomie von EU, ganz klar vertretend die Position vom kollektiven Westen. Dazu ein Kanzler, der auch versteht, wofür er haftet. Also internationale Agenda ist verständlich, und in diesen Tagen, wir kriegen dann auch viele Kritik, bestimmt an Olaf Scholz, ist nicht fähig, bla 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 und so weiter, souverän. Man bespricht die Fragen, die schon heute erwähnt sind, Sicherheit, also insgesamt auch NATO und dann auch Ukraine-Konflikt. Und bitte nicht vergessen, was auch dann in Amerika nicht geschehen hat, da hat Olaf Scholz nicht sehr wichtige Dokumente besprochen, wie Washington Declaration, gemeinsame Erklärung, Klimaagenda und alle diese Fragen, hoffe ich, und das ist meine Botschaft an Scholz und an Putin und an die anderen, dass es auch bei diesem Besuch jetzt nicht nur dann um die Sicherheitsfragen kommt, sondern um die ganze Agenda für europäisch, Binnenstrich deutsch, Binnenstrich russische Beziehungen, und dass wir tatsächlich nicht im Schatten von falschen Vorstellungen über Russland, Deutschland und Europa stehen.
Vielen Dank. Kann es einen Durchbruch geben für den aktuellen Konflikt im Hinblick auf friedlichere Zusammenarbeit?
Warum nicht? Also lassen wir uns überraschen.
Okay, Frau Mischenko, was erwarten Sie?
Ja, eine Überraschung erwarte ich auf jeden Fall, im positiven Sinne natürlich. Und ich könnte vielleicht eher zur Deutschland-Ukraine-Beziehung sprechen. Und da glaube ich, wenn es die Sackgassen gibt in Gesprächen, wie zum Beispiel Waffenlieferung, dann muss man einfach an andere Wege denken, wie die Ukraine sonst unterstützt werden kann. Denn am Ende geht es mir persönlich auch darum, dass die Ukraine innenpolitisch und ökonomisch gestärkt wird. Und das wäre schon eine Unterstützung ohne unmittelbare militärische Versorgung, die für mich wiederum persönlich nicht so primär wichtig ist wie die ökonomische Stärkung und Zusammenarbeit. Und da ist natürlich Stichwort Nord Stream ganz wichtig. Und ich denke, die Ukraine braucht auf jeden Fall Garantien, sicherheitsmäßig und ökonomisch, denn unsere Pipeline, die heute noch funktioniert, also die gibt auch Sicherheit, dass wir Infrastruktur, also dass das infrastrukturell nicht günstig ist, uns anzugreifen. Und ohne diese Pipeline sind wir mehr exponiert und ökonomisch auch etwas schwächer. Deswegen wäre die ökonomische Zusammenarbeit schon eine gute Basis, die Ukraine zu stärken und sie auch zu unterstützen als Teil der europäischen Wirtschaft.
Dankeschön, Katharina Mischenko, Autorin, Übersetzerin und Verlegerin aus Kiew. Sie diskutierte im Wortwechsel von Deutschlandfunk Kultur über das Thema Kriegsgefahren der Ukraine. Wie soll der Westen agieren? Mit Stefanie Papst, Analystin der NATO, langjährige und Sicherheitsexpertin. Mit Wladislav Bjelov, dem Direktor des Zentrums für Deutschlandfragen der Russischen Akademie der Wissenschaften in Moskau. Und Riho Terras, der konservative estnische Europaabgeordnete und ehemalige Armeechef seines Landes. Ich danke Ihnen sehr für diese Diskussion.